Dr. Wolfgang Kreisig ist seit April 2017 Präsident der Landesanstalt für Kommunikation. Am Donnerstag, den 23. Juli, war er zu Besuch bei Radio Free FM und wir haben mit ihm anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg über die Gründungsidee und die Geschichte der Landesmedienanstalten gesprochen. Dazu gehören natürlich auch die gegenwärtigen Aufgaben und Herausforderungen der Medienanstalten, die als staatsferne Aufsichtsbehörden in den 80er Jahren gegründet wurden. Als nicht kommerzieller Rundfunkveranstalter wird auch Radio Free FM von der Landeszentrale für Kommunikation beaufsichtigt. Die sogenannten NKLs, also nicht kommerziellen Lizenzen, nehmen einen besonderen Platz im deutschen Rundfunksystem ein. Bürgermedien, NKLs, Community-Radios oder wie auch immer man sie nennen möchte, sind Orte der Begegnung, der Medienbildung und Demokratiebildung. Sabine Fratzke, Vorstand des Bundesverbands Freier Radios und erster Vorstand von Radio Free FM, und ich, Johanna Gutmann, Ausbildungskoordinatorin bei Radio Free FM, haben mit Dr. Wolfgang Kreisig über den Wert von nicht kommerziellem Radio gesprochen, der aus medienpädagogischer Sicht viel Potenzial hat und noch nicht ausreichend genutzt wird. Aber hört selbst das ganze Gespräch, hört ihr jetzt. Free FM. Die Landesmedienanstalten wurden in den 80er Jahren als staatsferne Aufsichtsbehörden gegründet. Und die Landeszentrale für Kommunikation in Baden-Württemberg gibt es seit dem 1. April 1986. Das heißt, dieses Jahr ist 40-jähriges Jubiläum. Und vielleicht müssen wir, bevor wir jetzt auf aktuelle Aufgaben, Herausforderungen zu sprechen kommen, ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte eigentlich zurückgehen der Landesmedienanstalten. Oder wir versuchen sie zumindest zu skizzieren. Grundsätzlich kann man sagen, das deutsche Rundfunksystem hat sich in den 1980er Jahren verändert. Ich glaube, dafür gab es verschiedene Gründe. Vielleicht können Sie an der Stelle einmal kurz umreißen, was gab es für Gründe oder warum war da Veränderung, Bewegung?
Ja, die Veränderung kam daraus, dass es Initiativen gab, privaten Rundfunk zu gründen. Und das war keine Selbstverständlichkeit damals, weil es eigentlich bislang nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab. Und es brauchte tatsächlich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, ja, es darf neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch private Rundfunkanbieter geben. Und damit sie das machen können, soll es möglichst auch eine Art Aufsicht geben, also Institutionen, die sich darum kümmern, dass eben auch die Privaten teils zur mehr Meinungsvielfalt beitragen und eben die Regeln, die es gibt, einhalten. Und so sind die Medienanstalten in den 80er Jahren entstanden, also genau zur selben Zeit, wie die privaten Rundfunkanbieter entstanden sind. Und das war damals der Hintergrund. Und davon ausgehend sind dann im Grunde alle Strukturen entstanden, die wir jetzt auch alle kennen in den Ländern, auch im Bund, eben die ganzen Rundfunkveranstalter auf Bundesebene, in den Regionen. Diese ganze Systematik ist dann in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Landesmedienanstalten oder von den Medienanstalten ausgehend entwickelt worden. Und das waren die Anfangszeiten. Aber jetzt hat sich diese Struktur natürlich weitestgehend etabliert und es sind viele neue Aufgaben dazugekommen.
Genau, also man kann sagen, wir haben eben heute jetzt ein duales Rundfunksystem in der Hinsicht. Hätte man damals nicht auch einfach sagen können, okay, wir bauen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter aus? Oder gab es überhaupt solche Diskussionen oder gab es auch Gründe, die dagegen sprachen?
Ja, schwer zu sagen, aber es gab natürlich immer Diskussionen, wie man öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen könnte. Es gab ja sogar mal das sogenannte Adenauer-Fernsehen. Da hatte die Bundesregierung die Idee, einen eigenen Fernsehsender zu gründen, wo das Bundesverfassungsgericht dann auch gesagt hat, nee, so geht's nach mich, das muss nämlich staatsfern sein. Und aus den Plänen des Adenauer-Fernsehens ist das ZDF dann hervorgegangen als zweiter großer Sender. Aber ich glaube auch mit auch mehr Frequenzen, die einfach zur Verfügung stehen oder auch noch da, war natürlich schon die Idee da, wie kann man die denn nutzen? Und ja, Meinungsvielfalt, Medienvielfalt ist ja auch immer ein Thema. Und wenn man dann den Platz hat für Private, dann ist es, glaube ich, logisch, dass man sagt, wie kann man das füllen? Und ja, man muss vielleicht erstmal den Gedanken haben, auch Private können was beitragen, ne, zum Public Value, zur Meinungsvielfalt. Das waren sicherlich Dinge, die man damals noch nicht ausdiskutiert hatte. Das kam dann jetzt. Und ich glaube, jetzt sind ja alle froh, dass es diese vielfältige Medienlandschaft gibt. Weil auch der Öffentlich-Rechtliche erreicht nicht alle Zielgruppen, dafür der Private. Insofern teilt man sich da gut auf. Und jetzt ist ja der Trend, auch nachdem man sehr weit auseinander war in den Anfangszeiten, so sehr auf Konkurrenz, merkt man jetzt, okay, angesichts anderer Konkurrenz globaler Plattformen müssen auch privater Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk viel enger zusammenrücken und sogar über Kooperation nachdenken.
Wir nehmen jetzt also mit Blick auf diese ganze Vielfalt ja eine andere Rolle ein. Also Radio Free FM gehört zum nicht
kommerziellen Rundfunk. Und auch wir werden, wie die Privaten von der Landeszentrale für Kommunikation beaufsichtigt, die Vergabe von nicht kommerziellen Lizenzen. Das war keine bundesweite Entscheidung, sondern Ländersache. Und Baden-Württemberg war, soweit ich weiß, relativ früh mit dabei, korrigiert mich aber auch gerne, wenn das nicht so war. Und diese Regelung für sogenannte Bürgermedien und nicht kommerzielle Lokalradios würden hier eben auch festgelegt und Lizenzen vergeben. Wie kam es zu der Entscheidung?
Ja gut, ich bin jetzt kein Historiker, ne? Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Frau Fratzke weiß es vielleicht viel besser, die hier auch sitzt. Aber es gab ja schon sozusagen illegalen Rundfunk, zumindest mal bevor es dann legalisiert wurde. Und ja, die nicht kommerziellen Veranstalter haben auch ihre Besonderheiten, dass sie eben kein Formatradio darstellen, sondern sozusagen auch Lücken füllen, die man im kommerziellen Rundfunk einfach ja nicht haben könnte, weil man einfach so ein Programm refinanzieren muss. Und das NKL kann Dinge machen, die man üblicherweise vielleicht nicht macht, eben auch Bürgerinnen und Bürger Radiozugang zu ermöglichen oder besonderen Zielgruppen, die sonst nicht so vorkommen. Also da gibt's, das ist tatsächlich nebendran. Natürlich ist es immer eine politische Entscheidung. Im Grunde gab es freie Radios, nicht kommerzielle Radios. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, Bürgerradios. Jeder versteht ein Stück weit was anderes dahinter. Bei uns im Landesmediengesetz ist dazu auch relativ wenig geregelt. Nur, dass es sie geben soll, kann man so sagen. Und in anderen Ländern sind zum Beispiel offene Kanäle im Fernsehen entstanden. Und so ist es tatsächlich eine föderale Entwicklung gewesen. Jedes Land hat das selber für sich entschieden. Bei uns waren es eben die nicht kommerziellen Lokalradios, die dann eben, sag ich mal, Restfrequenzen an bestimmten Standorten bekommen haben. Das war insoweit, müsste man mal sagen, zufällig, wo gerade noch Frequenzen frei waren, da konnten dann sich dann auch NKL entstehen. Ja, und so hat sich's bisher getragen und die haben sich etabliert machen auch viele andere Dinge als nur Radio.
Also war wirklich so, Radio Dreieckland war Vorreiter. Die haben sehr viel illegalen Rundfunk gemacht und als sie keinen Bock mehr hatten, durch den Schwarzwald zu springen, stundenlang, um irgendwelche Senderumleitungen zu legen, damit sie nicht erwischt werden, haben sie irgendwann beschlossen, aus Freiburg zu senden. Und das war sehr groß. Also sie haben sehr viele Leute mobilisiert zu der Zeit und haben dann eben politischen Druck ausgeübt. Aber es wäre eben auch interessant zu wissen, ob es vielleicht in der Medienanstalt einen anderen Blick drauf gab. Aber es war wirklich ein großer politischer Druck, den Radio Dreieckland da erzeugt hat und eben auch eine zeigen, dass Bürger das machen wollen und auch machen können. Und bei uns waren das dann explizit so Jugendradio-Geschichten. Also man dachte zu der Zeit auch, dass die Jugend mehr auf Video und MTV geht. Und deshalb dachten auch die Radiosender, dass sie die Jugend gar nicht mehr erreichen. Und witzigerweise war das dann eben auch die Jugend, die gezeigt hat, dass sie eben Radio machen wollen und dafür gemacht haben.
Ja. Also man kann ja sagen, damals war das tatsächlich ein politisches Thema, weil man ja damals auch von Gegenöffentlichkeit gesprochen hat, ne? Dass man eben meinte, es gibt bestimmte Stimmen, die sozusagen in den vorhandenen Medien weder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch im privaten tatsächlich so Gehör finden. So gesehen die Gegenöffentlichkeit über erstmal Piratensender und dann eben auch NKL. Das war so ein Ausgangspunkt. Das hat sich natürlich jetzt auch stark verändert im Internetzeitalter. Sag ich mal, kann ja jeder so eine Gegenöffentlichkeit bilden, indem er viele Leute auch über das Netz erreichen kann. Aber der Ausgangspunkt war damals durchaus ein politischer. Bis es jetzt auch sehr stark in Richtung Bürgerradios gegangen ist, sozusagen, dass man sich um die Region, um die Lokalität, wo man ist, kümmert, viele Aufgaben auch im Lokalen wahrnimmt. Also auch die Entwicklung der NKL hat sich auch verändert.
Und vielleicht ist es auch das Spannende, also Medienlandschaft muss sich ja immer verändern, solange Technologie irgendwie voranschreitet, hat man eigentlich immer diese Aufgabe, es entstehen neue Wege der Kommunikation, genauso entsteht neues Nutzungsverhalten, es öffnen sich auch neue Märkte. Und das geht eigentlich meistens damit einher, dass auch neue Herausforderungen entstehen. Also Medien machen Meinung, das ist ganz klar. Und da kann es natürlich dann auch immer passieren, wenn es zu einem gewissen verantwortungslosen Umgang irgendwie kommt oder bestimmte Grenzen auch nicht mehr gesetzt sind, dass das missbraucht wird oder ab einem bestimmten Punkt sogar gefährlich werden kann für die Demokratie. Ich denke, das ist was, das wir heute sehr stark alle spüren. Die LFK nennt da so einen ganz interessanten Dreiklang auf der Homepage, also jetzt auch in Verbindung mit dem Jubiläum, nämlich einmal die Medienaufsicht, die Medienkompetenz und die Medienforschung. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was bedeutet das eigentlich gerade aus aktueller Perspektive, dieser Dreiklang?
Ja, für mich bedeutet das insbesondere, dass man die Ziele, die man als Medienanstalt hat, ganz übergreifend steht ja für Meinungsvielfalt zu sorgen im privaten Rundfunk oder eben auch Jugendschutz ist auch eins unserer Themen. Wenn man das beides mal nimmt, dann würde ich behaupten, heutzutage würde man diese beiden Zielrichtungen nicht mehr erreichen können, wenn man nur über eine Aufsicht operiert. Ja, weil die Aufsicht kann ja nur punktuell gegensteuern. Aber was ja ganz besonders wichtig ist, wenn wir sehen, wie viele Verbreitungswege es gibt und wie sich das Mediennutzungsverhalten verändert hat in Richtung Internet, in Richtung Social Media und auch damit, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, sehr viele, auch Privatmenschen oder eigentlich jeder, sehr viele Menschen beschallen kann mit seinen Inhalten, ob die journalistisch sind oder auch nicht. Das heißt, auch der einzelne Nutzer muss ja viel verantwortungsvoller mit seinen Medien umgehen und er muss wissen, wie sie funktionieren. Also wenn ich nicht weiß, wie ein Algorithmus funktioniert oder wenn ich nicht weiß, dass es journalistische Inhalte gibt und einfach nur Meinungen, die irgendwie von irgendjemandem irgendwie geäußert werden, dann fällt es ihm auch schwer zu differenzieren zwischen dem, was vielleicht verlässliche Information ist und das andere, was vielleicht gar nicht korrekt recherchiert ist. Insofern ist die Mediennutzung viel anspruchsvoller geworden, wenn man daraus wirklich eine Meinung herleiten will. Und deswegen muss es neben der Aufsicht einfach auch Medienkompetenz werden. Wir müssen die Menschen bilden, dass sie das Ziel Meinungsvielfalt bei sich selbst, jedenfalls, dass es ankommt und dass man es auch irgendwie für sich wertschätzt, dann durchzusetzen. Und der dritte Bereich, unabhängige Forschung, kommt eben auch dazu. Das heißt, wir wollen keine Forschung machen, die irgendwo Abhängigkeiten hat, die eigentlich dann ja Ergebnisse zeigt, die im Grunde vorher absehbar sind und vielleicht ein wirtschaftliches Interesse dahinter geht, sondern wir brauchen neutrale Forschung. Wie sind die Wirkmechanismen beispielsweise von Social Media? Auch jetzt haben wir wieder eine aktuelle Studie, Gym Plus, zum Wohlbefinden Jugendlicher im Umgang mit Social Media auch sehr spannend. Also was sagen die Jugendlichen selber, wie sie ihr Verhalten oder ihr Social Media Konsum einschätzen? Und da sieht man schon, dass die durchaus sich bewusst sind, dass es schwierig oder ja, Dark Sides gibt es auch bei der Nutzung. Das ist einfach auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil wir ja jetzt über Dinge wie Social Media Verbote und so weiter sprechen. Und da sind solche Forschungsergebnisse unheimlich wichtig, die aber auch zeigen, dass wir hier eine gesamtgesellschaftliche Problematik haben, die nicht nur mit einem Verbot zu lösen sein wird, sondern mit Medienkompetenz, mit Aufsicht, nämlich Plattformen in Verantwortung zu nehmen und mit Forschung vielleicht, um die Dinge besser zu entwickeln.
Ja, die Forschung beschäftigt sich ja mit der Zukunft und die Zukunft der Medien ist ja seit Jahren ein Thema. Wir erleben ja die Disruption und ich denke mal wahrscheinlich ein Thema, das uns vielleicht als nicht kommerzielle weniger angeht und das wir wahrscheinlich eher mehr mit den kommerziellen sprechen werden, werden das die Einnahmen, die die kommerziellen haben, fast vollständig an die Big Tech Plattformen gehen und die Medien sich gar nicht mehr so richtig finanzieren können. Vielleicht können Sie nochmal erklären, inwiefern das die Demokratie gefährdet.
Ja, es ist eigentlich ganz einfach, wenn man einfach auf die Zahlen schaut. Mittlerweile ist es so, dass die großen digitalen Plattformen, die in der Regel nicht in Deutschland sitzen, sondern in den USA oder China, mehr als 50% des Werbemarktes beherrschen. Also 50% der Erlöse, die aus dem Werbemarkt oder mehr als 50% entstehen, fließen zu den globalen Plattformen. Und wenn man im Digitalen schaut, da sind sogar 70%. Und diese 50% der Einnahmen, die gehen eben nicht mehr in die klassischen Medien. Und das zeigt ja einfach schon, dass sozusagen die Refinanzierung der klassischen Medien, ob das nun Radio, Fernsehen oder auch Verlage, Zeitungsverlage sind enorm rückläufig gewesen und führt zu großen Herausforderungen. Gerade hier in Ulm haben wir ein Verlagshaus, das sehr groß geworden ist, weil das ist ja auch Teil der Geschichte, dass man dann versucht, durch Größe wieder die Refinanzierung zu verbessern. Und viele kleine, die haben natürlich Schwierigkeiten, gerade weil die globalen Plattformen eben auch in der Lage sind, lokale Werbemärkte zu bespielen, weil sie natürlich direkt jeden Nutzer, jede Nutzerin direkt ansprechen können. Sie haben die Daten. Das ist ja unheimlich wichtig geworden, dass man ein Datum hat von seinem Nutzer. Und wenn man das zielgerecht bedienen kann mit Werbung, ist natürlich ein Riesenvorteil. Und da haben sich in den letzten Jahren die Plattformen, sage ich mal, so frei entwickeln können, dass jetzt die ganzen Daten bei ihnen liegen und sie einfach einen riesigen Wettbewerbsvorteil haben. Und das führt zu dieser Problematik, dass wir immer mehr auch Forderungen haben nach mehr Förderung. Im regionalen Fernsehen sehen wir das zum Beispiel dadurch, dass wir gesagt haben, Fernsehen kann eigentlich sich nicht mehr selber refinanzieren, dafür ist es zu teuer. Und wir haben in Baden-Württemberg eine Landesförderung eingerichtet, deshalb, wo man sagt, man bekommt 4,2 Millionen für das regionale Fernsehen, um bestimmte Public-Value-Inhalte, regionale Informationen herstellen zu können, weil aus sich ja selbst heraus diese Inhalte nicht mehr refinanziert werden können. Also da sieht man einfach die Entwicklung, dass wir mittlerweile auch in einem Hybridsystem sind, wo wir eben auch kommerzielle Anbieter haben, die aber eigentlich auch einen öffentlichen Auftrag haben und somit nicht nur privates Geld haben, sondern eben auch öffentliches Geld. Das zeigt eben die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren sehen. Und das Thema geht auch weiter, wenn wir über Digitalabgaben sprechen, dass die großen Plattformen eben auch Abgaben zahlen müssen. Dann ist das ja auch die Idee, durch die Abgabe dieses Geld, was dort fließt, in den Medienmarkt wieder reinfließen zu lassen, um beispielsweise im Bereich Infrastruktur zu unterstützen. Also alle diese technischen Grundlagen, Verbreitungsgrundlagen zu fördern, damit sich die Unternehmen, die Medienunternehmen besser auf die journalistischen Inhalte fokussieren können. Das ist die Idee und die wird immer drängender.
Na, diese Idee hat ja auch die AfD in ihrem Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt aufgegriffen. Das sind ja auch so Entwicklungen, wo dann die AfD meint, ja, man braucht nur noch die Digitalabgabe und keine Rundfunkgebühren mehr. Sie verfolgen ja sicherlich auch solche Entwicklungen, die in Baden-Württemberg vielleicht noch nicht so weit sind. Aber trotzdem, die AfD in Sachsen-Anhalt will den Medienstaatsvertrag dort kündigen. Inwieweit betrifft sowas auch die unabhängige Medienaufsicht?
Naja, das System, das wir gegründet haben nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja gerade aus den Lehren der Nazi-Zeit heraus, ne? Dass man eben eine unabhängige Finanzierung braucht, dass man also eine Gleichschaltung von Medien nicht mehr haben möchte. Deswegen ist föderal aufgestellt. Also man wollte das Mediensystem lösen von der Politik. Und durch den Rundfunkbeitrag, sag ich mal, ist es ja auch gelungen, da eine verlässliche Grundlage zu haben. Die wird ja auch jetzt nicht von der Politik entschieden. Es gibt eine unabhängige Kommission, die Vorschläge macht. Und die Politik darf davon eigentlich auch nicht abweichen, ne? Und das sind Mechanismen, die bisher auch funktioniert haben und dazu gesorgt haben, dass der Öffentlich-Rechtliche stabil war. Auch die Privaten haben sich entwickelt. Und natürlich, wenn dieses System jetzt im Grunde angeschossen wird, dass man sagt, das braucht man nicht mehr, weil man meint, es ist nicht mehr unabhängig genug, dann riskiert man natürlich schon die Grundlagen des Mediensystems, das wir haben. Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht sagen kann, der Öffentlich-Rechtliche muss sich auch irgendwo legitimieren, das eine, und zum anderen vielleicht auch sich selber immer überprüfen, ist er noch sozusagen für die Menschen so da, wie es sein sollte oder eben auch nicht. Das ist ja keine Frage. Jeder muss das, was er tut, auch überprüfen. Aber das Gesamtsystem in Frage zu stellen, halte ich für gefährlich, weil es eben auch für unabhängige Medien gesorgt hat, für Meinungsvielfalt und eben auch die Vermeidung, dass irgendjemand zu stark Einfluss nehmen kann. Da haben wir vorbildliches System in Deutschland, das wir nicht ohne Not gefährden sollten. Und wenn man jetzt sagt, wir schneiden euch die Finanzen ab, dann ist ja klar, dass dadurch etwas Kleineres entsteht, etwas Rudimentäres entsteht, möglicherweise mehr Abhängigkeiten entstehen, genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Und insofern, ja, ist es schon ein großes Maß an Unsicherheit, wenn man jetzt hört, man will dieses System durch die Kündigung von Medienstaatsverträgen, was möglich ist, dann gefährdet und wir wissen alle noch nicht genau, wohin das führt. Das wirkt sich zwar erst auf die tatsächliche Region aus, wo der Medienstaatsvertrag gekündigt ist, aber das Gesamtgefüge stimmt ja dann auch nicht mehr. Wir haben ja auch in anderen Ländern Entwicklungen gesehen, auch auf europäischer Ebene schaffen wir jetzt gerade Recht, um auch dort unabhängige Medien zu gewährleisten, auch in Ländern, wo wir das annehmen, dass es Schwierigkeiten gibt, gerade nach Osteuropa hatten wir geschaut und gibt jetzt den European Freedom Act zum Beispiel, der auch sagt, es muss unabhängige Medien geben, unabhängige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, es muss unabhängige Aufsichtsbehörden, das sind vier geben, das steht ja auch alles in europäischen Gesetzen drin und zwar nicht ohne Grund, weil die Medien eine so große Rolle spielen. Und insofern, ja, wir haben gerade ein hohes Maß an Unsicherheit, wie es weitergeht und wir hoffen natürlich, dass das System trotzdem bestehen bleiben kann.
Ja, was man dazu noch sagen muss vielleicht, dass auch die Landesmedienanstalten ja aus diesen Mitteln der Rundfunkgebühren finanziert sind.
Richtig, so ist es.
So mal ganz grundlegend. Und zu dem Blick ins europäische Ausland noch ergänzend, es waren als erstes rund 50 ungarische nicht kommerzielle Radios, die in Ungarn gefehlt haben, nachdem dort verstärkt das Mediensystem unter Druck geraten ist. Ein ganz anderes Thema noch, das aktuell Furore macht, ist der Skandal um das LMZ. Das LMZ hat sich um Medien und Schule gekümmert. Da gab es auch Kooperationen mit der Landesanstalt für Kommunikation. Inwiefern betrifft es die Kooperation mit der Landesanstalt für Kommunikation? Gibt es da dann irgendwelche Änderungen, wenn das LMZ jetzt in das Kultusministerium integriert wird und nicht mehr eigenständig arbeitet?
Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also wir arbeiten jetzt auch nicht so eng zusammen, dass es unmittelbare Auswirkungen gibt. Wir haben natürlich auf inhaltlicher Ebene arbeiten wir zusammen, weil wir auch sowohl das LMZ und auch wir uns um das Thema Medienkompetenz kümmern und da gleichartige Aufgaben haben. Die genauen Pläne, die das Kultusministerium ja hat, das LMZ ist ja eine nachgeordnete Behörde des Kultusministeriums, die sind uns ja noch nicht bekannt. Darüber wird man sich jetzt Gedanken machen müssen, wie die Struktur aussieht. Ich denke aber, dass die Funktionen, die das LMZ hatte, eben Medienkompetenz zu fördern, aber vielleicht sich auch strukturelle Gedanken zu machen, wie geht's mit der Medienkompetenzvermittlung im Land weiter, dass die nach wie vor bestehen werden, selbst wenn man sie jetzt ins Kultusministerium zurückholt. Das ist keine unerhebliche Aufgabe, auch wenn man die Koalitionsvertrag sieht, den aktuellen Sitz, ist sehr viel von Medienkompetenz zu Recht zu lesen. Und deswegen sehen wir uns eigentlich als LFK, als Landesmedienanstalt, tatsächlich in der guten Position, auch Dinge beitragen zu können, was wir jetzt schon tun und vielleicht in Zukunft noch stärker auch für das Land auch einsetzen können. Wir denken insbesondere an eine koordinierende Rolle, die wichtig ist, dass man die Aktivitäten, die vielfältigen Aktivitäten im Land, die es gerade auch im außerschulischen Bereich gibt, stärker bündelt und miteinander vernetzt. Aber vielleicht auch, dass man Leuchtturmprojekte entwickelt, was wir in den letzten Jahren auch getan haben, und dass man diese pädagogisch abgesicherten Gedanken und Elemente, die man schon entwickelt hat, dass man auch da einen Zugang findet, um die in den Schulkontext einfließen zu lassen. Denn es gibt ja ein Fach, Informatik und Medienkompetenz oder Medienbildung, und das muss gefüllt werden. Und ich glaube, wir müssen heute den Mut haben, auch von Plänen wie uns, die außerhalb des Kultusministeriums sind, aber trotzdem öffentlich-rechtlich und natürlich medienpädagogisch wertvolle Inhalte entwickelt haben, dass man bereit ist, diese Inhalte dann auch in den Schulalltag zu bringen oder eben auch Journalistinnen und Journalisten in die Schulen zu bringen, Medienpädagogen in die Schulen zu bringen, dass man dieses Fach füllt. Und das muss sehr zügig gehen. Und da müssen wir vielleicht auch bürokratische Hindernisse abbauen. Denn wir müssen ganz dringend dieses Fach nutzen, um die Schülerinnen und Schüler zu erreichen, mit passgenau Angeboten, aber die auch irgendwie einen Praxisbezug haben, ne? Dass sich die Schülerinnen und auch Schüler auch ein Stück weit abgeholt werden mit ihren Themen, die sie ja haben, aber dass wir wieder Grundlagen schaffen. Denn was mir aufgefallen ist bei all diesen Debatten, den öffentlichen Debatten, wo auch die Medienanstalten manchmal ins Visier geraten von Schlagzeilen wie Zensur und so weiter, mir ist bewusst geworden, dass die Grundlagen des Mediensystems, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wo kommt das Mediensystem her, wie ist es mit der Staatsferne, warum gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, warum gibt es Medienanstalten, wie ist das entwickelt, welche Gründe standen, sind in der breiten Bevölkerung meines Erachtens verloren gegangen, das wusste keiner. Das System hat ja auch funktioniert, das hat sehr gut funktioniert, aber jetzt werden diese Strukturen eben auch in Frage gestellt. Und wenn man dann mit sehr knackigen sozusagen Beurteilungen dieses Systems um die Ecke kommt, ist wenig Grundwissen noch da, warum es das eigentlich gibt und warum es auch wichtig ist, dieses System zu erhalten. Und deswegen ist auch an der Stelle Bildung nochmal unheimlich wichtig, das wieder zu erklären und gerade in der jungen Generation auch beizubringen.
Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, also zu uns und unserer Aufgabe auch hier. Also mir fällt immer wieder auf im Arbeitsalltag, was wir eigentlich für eine große Spielwiese auch bieten und vor allem auch aus medienpädagogischer Sicht eigentlich einen wertvollen Raum. Und mir fällt eben immer wieder auf, dass gerade das Medium Radio sehr, sehr viel rausholen kann, weil die Leute lernen, ihre Stimme teilweise selber kennen. Also viele gehen zum ersten Mal ans Mikrofon. Wir haben hier diese große Freiheit, dass die Leute wirklich auch Themen kreativ bearbeiten können, ohne irgendwelche großen Grenzen, die man setzt oder Auflagen, also unabhängig natürlich davon, dass man trotzdem radiojournalistische Grundkenntnisse vermittelt und auch erklärt, was ist der Pressekodex, wieso ist es wichtig, sich daran zu halten. Und da würde ich mir eben auch wünschen, dass gerade die Bürgermedien, die Community-Radios gesehen werden, weil mir einfach auffällt im Alltag, dass gerade auch viele Lehrerinnen und Lehrer merken, okay, dieses Medium kann man total gut auch im Unterricht, in Unterrichtseinheiten nutzen, denn man durchläuft da ja sehr, sehr viele Schritte, sehr viele Steps, wo es erstmal eben um journalistische Grundkenntnisse geht, Recherche, wie setze ich meine Stimme ein, wie mache ich ein Thema auch hörbar für ein Gegenüber. Also all das, finde ich, bietet eigentlich total viel Raum und Möglichkeit auch an der Stelle.
Absolut, ja. Ich meine, wir haben ja auch einige Radioprojekte genau aus dem Grund, weil man einen niederschwelligen Zugang hat. Die Technik ist sozusagen überschaubar teuer. Also man kommt schnell rein ins Doing. Man kann eigentlich alles entlang des Radios eben auch journalistische Fertigkeiten gut beibringen. Jeder kann in ein Mikrofon sprechen, das ist sehr einfach. Und gleichzeitig aber merken, glaube ich, die Schülerinnen und Schüler, wenn es Schülerinnen und Schüler sind auch, dass man das, was man da tut, plötzlich auch draußen hören kann, ne? Dass man einfach das Bewusstsein mit Moment, da ist ja Reichweite und ich weiß ja gar nicht, wer mehr dazuhört und ich muss da, ich glaube, man bekommt ein Gefühl von Verantwortung noch bei diesen linearen Medien schneller als bei irgendwelchen Internet-Posts, die man mal absetzt. Das macht jeder so irgendwie vielleicht auch manchmal, ohne sich Gedanken zu machen, dass das vielleicht auch sehr viele wahrnehmen können. Und so beim Radio kann man es mal hörbar machen, dass da draußen was ankommt. Und insofern auch für uns ein gutes Medium, das zu vermitteln. Und klar, als NKL hat man da größere Chancen, weil man einfach die Freiheiten hat. Ne? Also im Rahmen des Programms, man muss nicht auf Werbeeinnahmen oder sowas denken, sondern man kann einfach diese Dinge, die Schülerinnen und Schüler machen, einfach ausstrahlen, ohne Sorge zu haben um eine Reichweite. Das ist ein Riesenmehrwert. Und vielleicht in der Bedeutung noch wichtiger jetzt, dass es diese Plätze gibt, wo man das ausprobieren kann und vor allem auch greifbar machen kann, was eben, ja, was eben Radio oder was eigentlich Medien, die so große Reichweiten erzielen, einfach sind und dass man damit insbesondere auch verantwortungsvoll umgehen muss.
Und Reichweiten ist noch unser letztes Stichwort. Es gibt immer wieder das Thema DAB, UKW. In Baden-Württemberg sind die nicht kommerziellen noch nicht auf DAB. Es gibt da aktuelle Entwicklungen. Wie sehen da die Planungen aus?
Ja, das ist in der Tat auch eine Kostenfrage, weil es ja so ist, dass die Medienanstalt auch die Kosten trägt für die Verbreitung der nicht kommerziellen. Jetzt haben wir gerade größere Veränderungen auch im kommerziellen Bereich, die wir jetzt gerade bearbeiten, um sozusagen eine neue Struktur für die kommerziellen Radios abzuschließen. Das könnte sein, dass dadurch auch einzelne Frequenzen freigeben, aber jedenfalls, wenn da die Zukunftsstruktur mal gesetzt ist, dann ist das nächste Thema auch oder die Frage vielmehr, wo sehen wir NKL in Zukunft auf Digitalradio oder auf UKW? Beide Verbreitungswege gleichzeitig zu bespielen, ist recht teuer. Deswegen glaube ich, dass wir eine Entscheidung fällen müssen, gemeinsam oder auch die nicht kommerziellen Lokalradios für sich. Ist Digitalradio für Sie die Zukunft oder bleibt es UKW? Wenn es Digitalradio ist, haben wir Gedanken, wie wir mit einer bestimmten Frequenz eben auch alle NKL auf Sendung bringen können, wenn es finanzierbar ist. Dann gäbe es auch einen sogenannten Multiplex, eine Frequenz, wo dann möglicherweise alle Lokalradios zu hören sind. Natürlich spielen sie am meisten in ihrer Region dann eine Rolle, aber sie könnten dann potenziell auch in anderen Regionen Baden-Württembergs zu hören sein. Darüber denken wir jetzt nach. Aber wichtig ist die Frage, und die steht noch nicht fest, welche Frequenzen stehen noch zur Verfügung und was kostet das Ganze? Und dann das Dritte ist natürlich die entscheidende Frage, wie positionieren sich die NKL selbst? Wollen sie eigentlich die Zukunft im Digitalen sehen oder halten sie an UKW fest? Ich glaube, da brauchen wir irgendwie einen Branchenkompromiss oder eine Branchenhaltung, eine gemeinschaftliche, damit wir dann auch weiterkommen.
Na, als NKL will man natürlich überall verbreitet sein, das ist klar. Aber ich denke, da wird es noch einige Gespräche geben.
Das denke ich auch. 3FM.